SRF 1.
SRF 1.
Ein ausgebrochener, warmer Sommerabend, sage ich das. Ja, darum würde ich jetzt sagen, zurücklehnen. Geniessen wir den milden oder eben den warmen Sommerabend und hören wir dazu unsere Sommerlesung. Willkommen zu unserer Mundartsendung Schnabelweit, Redaktion Markus Gasser. Ich bin Regi Sager. Und bevor wir loslegen mit «Unger uns» vom Guy Knetta, geniessen wir auch musikalisch den Sommer. Der Simu mit seiner Vorstellung vom Sommer.
Endlos Sommer, ewig Zeit.
Ich fahre in die Sonne, alles liegt heute für mich drin. Staubblauer Himmel, ich spüre den Wind. Und dann tauchst du auf und steigst bei mir ein. Ich kann verschmelzen, es kann halt gar nicht anders sein.
Was immer du am machst, ich werde bei dir sein.
Wundervoll, liebe Rührung will. Wir schwimmen durchs Wasser und laufen im Sand. Spüre die Nähe, komm, gib mir deine Hand. Alles ist langsam, weil's einfach stimmt. Der Sommer ist balsam, das Feuer füreinander brennt.
Was immer, 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 immer du am machst, ich werde bei dir sein. Wird nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr weg von dir, wird mir glücklich sein. Und flüge, 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 flüge die Welt, wird dann nie traurig sein.
Ich bleibe wundervoll, liebe Rührung will. Bleibe Licht in allem, wo wir sind. Vergessen das, wo nicht so ist. Eine ewige Zeit, endloser Sommer. Oh, oh.
Endlos Sommer, ewig Zeit. Vergessen was nicht. Endlos Sommer, ewig Zeit. Endlos Sommer, ewig Zeit. Und niemand, 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 niemand weg von dir wird mir glücklich sein. Und flüge, 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 flüge die Welt wird er nicht traurig sein.
Ich bleibe wundervoll, liebe Rührung will.
Was immer, 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 immer du am machst, wird er bei dir sein. Und niemand, 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 niemand weg von dir wird mir glücklich sein. Flüge, 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 flüge die Welt, wird er nicht traurig sein.
Ich bleibe wundervoll, liebe Rührung mit dir.
Simu und Sommer, da auf SRF 1. Wir kommen zur fünften und letzten Teil von unserer Sommerlesung mit dem Guy Knetta und seinem Roman «Unger uns». Geschichten vom Grossvater und vom Onkel Sammy. Vor allem ist es jetzt aber auch das Ende der traurigen Liebesgeschichte mit der Peruanerin Isabelle. Am Schluss der vierten Folge haben wir noch gehört, dass unser Erzähler wieder in die Hauptstadt von Peru geflogen ist, auf Lima, und sich mit dem Bruder von der Isabelle getroffen hat. Er will die Isabelle sehen und will endlich wissen, ob er der Vater von ihrem Kind ist. Viel Vergnügen mit dem letzten Teil von «Unger uns» und dem Guy Knetta.
Unter uns.
ein Familienalbum. Vom Guy Carnetta. Teil 5. Vielleicht wäre er, hat der Sammy gesagt, ein anderer Worten, wenn er dann mit dem Dominik zusammen auf Paris ausgewandert wäre. Der Dominik sei auf Paris ausgewandert. Was soll jetzt Paris, hat er dem Dominik gesagt. Und der Dominik hat gesagt, dann lass es halt sein. Vermutlich wäre er heute ein anderer. Wer hat dem Dominik dann gesagt, Paris? Ich kenne niemanden zu Paris. Aber der Dominik hat ihm gesagt, zu Paris sind alle. In Paris bist du im Zentrum. Dort bist du nicht mehr irgendeiner, der in der Provinz aus etwas macht. Dort bist du einer von Paris. Und dann sagt der Dominik also auf Paris und er sei nicht mitgegangen, hat der Sammy gesagt. Weil es ja nicht so, ich habe dem Dominik dann gesagt, dass man in Paris mit offenen Armen empfangen wird. Das sei hart zu Paris. Und die haben nicht auf einen Wien gewartet. Die Mieten seien hoch und die Wohnungen knapp. Und er geht sicher nicht in irgendein Loch, nur für Paris zu sein. Und dann sei der Dominik besuchen in Paris, hat der Sammy gesagt. Sie haben sogar zusammen gesungen auf der Strasse. Und er sei jedes Mal überrascht gewesen, wenn der alles kennt. Der hat seinen Weg gemacht, der Dominik. Und es sei nicht so, dass der Dominik der Weg ein anderer geworden wäre. Der tut sich noch gern wahnsinnig um ihn bemühen. Nehmt ihn überall mit, wenn er in Paris sei. Stellt ihn allen möglichen Leuten vor. Schwärmt ihnen die Ohren voll, was er, der Sammy, für einen exzellenten Sänger sei. Ja, wir können doch nicht dem Dominik zulieb auf Paris, hat der Sammy gesagt. Nein, eigentlich gehen wir gerade dem Dominik zulieb, nicht auf Paris. Für ihn sei Paris die Stadt von Dominik. Und alles, was er, der Sammy, zu Paris entdecken und erreichen könnte, hat der Dominik bereits entdeckt und erreicht. Wenn er eines Tages irgendwo herging, hat der Sammy gesagt, dann vielleicht auf Berlin oder London. Überall sonst, aber sicher nicht auf Paris. Am Morgen um 9:30 habe ich das Mototaxi genommen nach El Rancho. Von hier aus hat man die ganze Gegend gesehen. Eine fruchtbare Gegend mit Feldern, Bäumen und Hügeln. Es war warm und hat geregnet. Ausser mir war niemand da und das Restaurant zu. Ich habe daran gedacht, wenn ich Isabella am Flughafen gebracht habe, zu Genf. Ich habe versucht, mir sie schwanger vorzustellen. Vielleicht kommt sie gar nicht, habe ich gedacht. Es hat stärker angefangen zu regnen und ich bin unter einem Dach gestanden. Am 9:45 ist plötzlich ein roter Offroader hergefahren und hat angehalten, den Motor abgestellt. Ausgestiegen ist niemand. Ich habe mein Sackmesser gesucht und mir überlegt, ob ich es im Sack mit einer Hand aufklappen könnte. Ich bin unter dem Dach vorgekommen und Richtung Auto. Die Scheiben des Autos waren abgetönt, man hat nicht hineingesehen. Ich bin einmal um das Auto herum, wo nichts passiert ist, bin ich runter an die Strasse, dort wo die Mototaxis durchgefahren sind. Der Offroader hat den Motor angelassen und ist davon gefahren. Ich bin wieder rauf und unter das Dach gestanden und gewartet bis kurz vor den 12. Dann bin ich runter an die Strasse und habe einem Mototaxi gewunken. «Las Palmeras», habe ich gesagt. «Aber wüsste, wo das sei?» Das wüsste, hat der Fahrer gesagt und mich mitgenommen. Er hat mich zum Haus des Bürgermeisters gebracht. Ich bin ausgestiegen, habe gezahlt, bin zur Tür und habe geläutet. Ich hang im Sack noch gegen das Sackmesser, und ich wusste, dass ich es mit einer Hand nicht aufklappen könnte. Isabelle hat die Türen aufgemacht. Als sie mich gesehen hat, ist sie auf mich zu und hat mich umarmt. Sie sei schwanger, habe ich gesagt. Ja, hat sie gesagt, hat mir ihren Bauch gezeigt. Ob es von mir sei, habe ich gesagt. Sie hat mich losgelassen und gesagt, nein, sie sei nicht von mir. Wieso sie das wüsste, habe ich gesagt. Vor 6 Monaten war sie noch zu Genf. Warum ich sie gehen lasse, hat Isabelle gesagt. Genf sei die schönste Zeit von ihrem Leben. Sie denkt die ganze Zeit an Genf. Es könnte doch von mir sein, habe ich gesagt, das Kind. Ob sie mit dem Raul geheiratet sei. Nie, hat Isabelle gesagt. Dieser Mensch heiratet sie nie. Sie heiratet sowieso nicht. Sie soll mit mir in die Schweiz kommen, habe ich gesagt. Sie soll ihr Zeug packen und mitkommen. Was sie dort soll, hat Isabelle gesagt. Meine Eltern würden sie sowieso ablehnen. mit einem fremden Kind. Warum sie wusste, dass das Kind nicht von mir sei, habe ich gesagt. Vor 6 Monaten war sie noch in der Schweiz. Ich soll aufhören, hat Isabel gesagt. Sie kommt nicht mit. Sie bleibt in Peru. Ich muss nicht meinen, wir können alles mit Geld machen. Gleich darauf habe ich den Lienhard gesagt, haben sie ihm die Teilpensen gestrichen. Turnen und Geschichte. Und auch für Stellvertretungen, die er früher auch noch angefragt wurden, haben ihn auf das Mal niemand mehr angefragt. Es haben Spiralen eingesetzt gegen oben, die jahrelang angehalten haben. Es haben ihm den Boden weggezogen unter den Füßen. Er hat sich gegen wieder beworben an x Orten, sind gar nicht mehr zu Bewerbungsgesprächen eingeladen worden. Haben jedes Selbstvertrauen verloren. Seine Familie sind in Brüch. Irgendwann nach 3 oder 4 Jahren hat Lienhard gesagt, sie sind wieder mal zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen worden. Keine Ahnung warum. Und dann der Schulleiter gesagt, wisst ihr, Herr Lienhard, wir suchen einfach einen guten Lehrer. Die politische Einstellung spielt bei uns keine Rolle, ob einer Militär gemacht hat oder nicht. Dann hat er ihm gesagt, politisch sei er eigentlich nicht. Und er sei aus dem Militär ausgemustert worden wegen Blattfüßen. Ob er dann nicht im Soldatenkomitee aktiv sei, hat ihn der Schulleiter gefragt. Er hat gar nicht gewusst, hat Lienhard gesagt, was das sei, das Soldatenkomitee. Und hat dann nachher beim Recherchieren herausgefunden, dass es zu dieser Zeit einen gegeben hat, in diesem sogenannten Soldatenkomitee, einen Lienhard, der genau gleich geheissen hat wie er, Peter Lienhard. Mit dem hat er nichts zu tun gehabt. Und er hat sich nicht weiter darum gekümmert. Er sei gefragt, sie einfach wieder eine Stelle zu haben. Eine feste Stelle, sodass er nicht Alimente zahlen konnte. Es tut ihm leid, hat der Grossvater gesagt, er müsse jetzt, wie gesagt, und er vielleicht so freundlich wäre, aufzustehen und zu gehen. Aber der Lienhard sei geblieben hocken. Er hat erzählt von seinen Zusammenbrüchen, seinen Halluzinationen, Aufenthalt in der Psychiatrie, wie er wieder die Stelle verloren hat und er in Weiterbildung sei tätig, ein paar Jahre lang, bis er die ganze Geschichte nochmal eingeholt hat, im Zusammenhang mit dieser sogenannten Fischenaffäre. Und dass er jetzt hier bleibt hocken, bis sich der Wenger bei ihm entschuldigt hat. Und wenn ihm, ein Wenger, der jahrelang in dieser Schulkommission gesessen sei, kein Excuse auf die Lippen kommt, geht er, der Lienhard, zu den Medien. Aber ihm hat der Grossvater gesagt, sei der Kragen geplatzt. Mit oder ohne Medien. Er sei raus, hat die Heimleitung informiert und sei ab auf die Post. Aber als er bei der Post war, hatte ich die schon zu. Andere Kinder, habe ich gedacht. Ich habe ein Foto. Isabelle hat mir ein Foto geschickt, kurz nach der Geburt. Das Kind, das auf einem Küssi liegt, im Hintergrund eine blümelte Decke. Ich habe ein Foto kopieren lassen, das meiner Mutter geschenkt. Das Kind sei stark behaart, hat meine Mutter gesagt, als sie das Foto gesehen hat. Oder Sammy sei als Kind stark behaart gewesen. Das liegt in der Familie. Ich habe das Foto verglichen mit eigenen Fotos im Familienalbum. Ein schlafendes Kind, kurz nach der Geburt, die Lippen zusammengepresst, wie wenn ihm jemand gesagt hat vor der Geburt, es darf nicht sagen, wo es herkommt. Kurz nach der Geburt hat mir die Mutter von Isabelle angerufen. Es sei alles gut gegangen. Kaiserschnitt sei nicht nötig gewesen. Der Isabelle und dem Kind ging es gut. Es sei ein Bub. Er heisst Arturo. Ein paar Tage später hat mir Isabelle angerufen. Sie können gerade nicht reden. Es ging ihr gut. Ob ich mit dem Arturo reden will? Durch das Telefon habe ich Lauten gehört von einem kleinen Kind. Im Hintergrund die Stimmen der Erwachsenen. Es sei wie ich, hat Isabel gesagt. Es schlaft gegen ein nach dem Trinken. Ob sie zurückkommen in die Schweiz, habe ich gesagt. Schwierig, hat Isabel gesagt. Sie ruft mir ein anderes Mal an, wenn sie freier reden können. Das ist doch gar nicht die Jahreszeit für Mucken, habe ich gedacht. Die müssen längstens tot sein oder in Winterstarre. Oder was sie eben so machen im Winter, die Mucken. Und zugeschaut, wie die Mucke weggeflogen ist, vollgesogen mit Blut, mit meinem Blut, wo mir auf einen Arm gehauen, obwohl die Mucke längstens ist weg war. Nur für Andrea zu zeigen, dass ich dann im Fall gestochen wurde, wie wenn sie daran schuld wäre, dass ich gestochen wurde, während sie verschont bleibt wie gäng. Und denkt, jetzt nicht kratzen. Wenn ich jetzt kratze, macht es das Ganze schlimmer, das habe ich gelernt als Kind. und erwartet, dass Andrea jetzt sagt, du nicht kratzen, wie sie es gern gesagt hat früher, wenn wir sie zusammen gesehen, wie wenn sie meine Mutter wäre. Aber Andrea hat nichts gesagt, nur gesagt, ich mache das mit Absicht. Was habe ich gesagt, was mache ich mit Absicht? Und denkt sie, mit Absicht verletzen, wie wenn ich da davon etwas hätte. Aber Andrea hat geschwiegen und auf ihren Arm gehauen, wie wenn sie wäre gestochen worden. Und ich denkt, nicht kratzen. Das Kratzen verstärkt die Wirkung, die gar nicht vorgesehen ist. Keine Mucke hat die Absicht, einem zum Kratzen zu bringen. Die Wirkung ist keine Wirkung, sondern eine Nebenwirkung, die verstärkt wird, wenn man anfängt zu kratzen. Das müsst ihr eigentlich wissen als Pharmaziestudentin Andrea. Und nur weil hinter einer Wirkung eine Ursache steht, habe ich gedacht, heisst das noch lange nicht, dass hinter dieser Ursache eine Absicht steht. So müsste das der Andrea sagen, habe ich gedacht. Ich habe Erfahrung im Gestochenwerden. Ich war der, der gängig gestochen worden als Kind. Der, der die anderen gewusst haben, wenn sie mit mir sind, werden sie nicht gestochen. Und zu mir haben sie gesagt, ich soll nicht kratzen. Aber es ist leicht zu sagen, man soll nicht kratzen, wenn man selber nicht gestochen wird. Und man soll es nicht persönlich nehmen, dass die Mucken mich besonders gerne schmecken, besonders gerne mein süßes Blut haben und dass der eigene Körper ist, der überreagiert auf einen Späufer vor Mucken, wo die ihm initiiert, dass das Blut nicht grinnt, wenn sie es absaugt und man nichts davon merkt. Nicht auf die Idee kommt, nach ihr zu hauen, weil ihr Späufer einem leicht narkotisieren. Das ist das, was ich als Pharmaziestudentin wissen müsste, habe ich gedacht. Dafür spürt man es nachher umso schmerzhafter. Aber Andrea hat gesagt, wenigstens wüsste sie jetzt, woran sie sei. Und hat angefangen zu kratzen. Und ich auch angefangen zu kratzen und gesagt, das hätte sie schon gern gewusst. Und denkt, nur weil es jetzt einen Anlass gibt, der ihr Misstrauen bestätigt, heisst es noch lange nicht, dass der Anlass der Grund ist für ihr Misstrauen. Es gibt Wirkungen, die haben ganz andere Ursachen. Die warten nur auf eine Ursache, die vorbeikommt, für ihren Anlass zu sein, als Wirkung zur Geltung zu kommen. Aber Andrea hat geschwiegen. Und ich denke, wir sind doch hier nicht in den Tropen. Die müssten längstens tot sein, die Mucke oder in der Winterstarre. Und dass Andrea schweigt, macht die Sache nicht besser. Von mir aus könnten wir die Mucke ja stechen, das habe ich schon als Kind gedacht, wenn sie ihre Späufer würden für sich behalten. Und dann würde ich auch nicht nach hauen, sie wären mir gleich. Sie könnten mich so viel stechen, wie sie wetten. Ein bisschen Blut könnte ich entbehren. Aber Muckeln nicht mit sich reden, das habe ich gelernt als Kind. Und ich habe viel gelernt über Mucken und Muckenstichen, über Ursache und Wirkung und Nebenwirkung. Dass es grosse Mucken gibt und kleine, grosse Stiche und kleine Stiche und dass die Grösse vom Stich nichts aussagt über die Grösse von Mucken. Dass es im Gegenteil ganz kleine Mucken gibt, die ganz grosse Stiche auslösen. Und so weiter. Aber Andrea ist aufgestanden, hat ihre Jacke genommen. Als ich gefragt habe, wo sie hergehen, hat sie geschwiegen und ist raus. Zu ihrem Freund habe ich gedacht, ihrem früheren Freund. Und die Mucke gesehen an der Wange, vollgesogen bis oben, nachher gehauen und sie getroffen, sodass es einen Fleck gegeben hat an der Wange. Und mich gefragt, wem das Blut jetzt gehört, dort an der Wange. Der Mucke, der Andrea oder mir. «Arturo, gib ihm ein Münchi», hat Isabel gesagt. Der Arturo ist neben mir im Taxi gesessen. Ein zweijähriges Kind, das ich nicht kennt habe. Irgendetwas habe ich gedacht, müssen es doch verraten. Irgendetwas müssen es geben, das einen Bluttest überflüssig macht. Eine starke Anziehung zwischen uns. Oder eine heftige, unerklärliche Ablehnung. Das Überbein am Hinterkopf. Sein Lachen, sein Körpergeruch, die Behaarung. Als ein beleuchtetes Schild auftaucht ist über der Strasse, eine Werbung für Telefonica del Peru, hat Arturo geäussert. Er hat gerne Buchstaben, hat Isabel gesagt. Ich war das zweite Mal in Peru, um einen Bluttest zu machen. Die Geschichte endlich abzuschliessen, Gewissheit zu haben. Egal, was dabei rauskommt, habe ich gedacht, ich will jetzt einfach wissen, wie es ist. Die Isabel hat mich am Flughafen abgeholt. Zusammen mit Arturo, ihrer Mutter, die vor einem Jahr zurück ist auf Peru. Sie haben mich in ein Hotel gebracht, wo Isabel für mich reserviert hatte. Ein altes, riesiges Hotel im Zentrum. 20 Stöcke hoch, hunderte von Zimmern. Es war kürzlich ausgeschrieben zum Verkauf, das Hotel, hat Isabel gesagt. Aber sie wollte es niemand kaufen. Darum wäre es Ende Jahr zugemacht. Ein älterer Mann in einer roten Uniform hat uns mit dem Lift in 16. Stock gebracht. Isabel hatte den Schlüssel und das Zimmer aufgemacht. Ein Zimmer mit grossen Fenstern, wo man auf die Stadt runter gesehen hat. Der Arturo ist direkt zum Fernsehen, hat die Fernbedienung genommen und hat Knopf um Knopf gedrückt. Ich habe Geschenke für ihn genommen, die meine Mutter mitgegeben hat für den Arturo, Isabel und ihre Mutter. Der Arturo durfte alle Geschenke aufmachen. Er hat Spielzeug und Kinderkleider ausgepackt, Bodylotion für Isabel und Parfum für ihre Mutter. Als der Arturo der Isabel ihrer Mutter das Parfum gegeben hat, hat sie angefangen zu rennen. Und Isabel hat angefangen zu rennen. Als der Arturo gesehen hat, dass sie beide rennen, hat er auch angefangen zu rennen. Nach 9,5 Stunden Flug sind sie in New York gelandet, hat der Grossvater gesagt. Claudine, eine Freundin von Vivienne, sei am Flughafen abholen. Er hat die Frau nicht gekannt, noch nie gesehen. Er war überrascht, dass nicht Vivienne selber am Flughafen gekommen sei. Immerhin sind sie 9,5 Stunden geflogen für sie. Weil sie ihn eingeladen haben nach New York, für ihm ihr Zentrum zu zeigen, zu New York, ihr Zentrum für ausgestorbene Sprachen. Und er sei das erste Mal in New York gewesen, mit über 90. Vivienne hat ihn erst am Abend vorher angerufen, hat die Claudine gesagt, weil sie kurzfristig etwas reingeschneit haben, eine Sitzung, die Vivienne nicht absagen konnte. Und die Claudine war sehr nett, hat der Grossvater gesagt, auch wenn er nicht gewusst hat, ob sie jetzt eine gute Freundin sei vor Vivienne oder eine entfernte Bekannte. Aber die hat sich rührend um ihn, um den Grossvater gekümmert. Und ihre Art hat sie irgendwie an Vivienne erinnert, ihre Art, wie sie gelacht hat, wie sie geredet hat, wie sie sich bewegt haben. Die Claudine also haben abgeholt mit einer schwarzen Limousine. Ein Amerikaner, wie man sie hatte, nach dem Krieg. Wie man sie aus den Filmen kennt. Und er in diesem breiten Auto sessen und gesessen sei, diesem beigen, breiten Sessel, wie der Claudine gesagt. Grüß dir, Claudine. So ein Auto, das wär's gewesen. Das wär mein Traum gewesen nach dem Krieg. Ein sättiges Auto. Er hatte manches Auto, hatte ich gerne den Grossvater gesagt. Aber mit einem sättigen Auto zu Europa hatte man schon nur Mühe gehabt beim Parkieren. Das sei in Amerika natürlich anders, da sie Platz zum Versauen. Da macht das Autofahren noch Spass in Amerika, nicht so wie in der Schweiz. Und man fast nur noch im Stau stehen. Für das fahren wir nicht Auto, für im Stau zu stehen. Ich hatte gerne der Claudine gesagt, die hätte ihm zuzwinkern, den Motor aufheulen und sich ab wie eine Rakete. Er hat immer gesagt, hat der Grossvater gesagt, «My car is my castle». Und es sei ein Mensch gewesen. Er hat nie viel gegeben auf eine grosse Wohnung oder ein Haus. Er lebt heute wieder in zwei kleinen Zimmern im Heim, aber das Auto sei ihm wichtig gewesen. Darum hat es ihn doppelt getroffen, als die dann gekommen sind, an seinem 85. und ihm das Billion weggenommen haben, die vom Strassenverkehrsamt wegen seinen Augen. Was mit seinen Augen sei, hat er denen gesagt. Seine Augen seien tipptopp, besser als ihre. Oder ob sie etwas sehen, das sie ihm anhängen können. Er fahre Auto, da seien sie noch gar nicht auf der Welt gewesen. Einmal sei er bei Rot durch, das stimmt. Das sei noch gar nicht so lange her, für das er einen Bus bekommen. Die Bus sei gezahlt, anstandslos. Aber es sei nichts zu tun mit seinen Augen. Es sei eine Sache vor Unaufmerksamkeit. Es könne ihm gerne passieren. Hätte ihm auch schon früher passieren können, dass er beim Autofahren über etwas nachdenkt. Das gehört dazu. Oder ob jemand nur trotteln soll in Auto fahren, der über nichts nachdenkt beim Fahren. Die Isabelle hat ein Nasstuch gesucht und gemerkt, dass er eine Tasche fehlt. Im ganzen Hotelzimmer gesucht und sie nie gefunden. Darum sind wir abends an die Rezeption. Im Taxi hatte sie sie noch, hat Isabelle gesagt. Da können sie sich daran erinnern. Vielleicht haben sie es im Taxi liegen. Aber dem Taxifahrer hat das doch auffallen, hat Isabel gesagt, als er ihre Türen aufgehabt hat beim Aussteigen. Typisch Peru, hat Isabel gesagt, das sei der Unterschied. Zu Genf kam so etwas nie vor. An der Rezeption haben sie alle Autos, die sie vorgefahren waren, in einem Buch registriert. Es sei ein weisser Toyota, hat der Rezeption gesagt, mit der Nummer TO 2141. Den können wir leicht finden. Ein Taxi mit Zugang zum internationalen Flughafen. Die Mutter von Isabel ist mit dem Arturo im Hotel geblieben und wir sind mit dem Taxi am Flughafen zurück. Wir haben den ganzen Parkplatz abgesucht. Wenn er die Tasche hätte, hat Isabel gesagt, braucht er heute nicht mehr zu arbeiten. Wir haben einen Polizist gesehen, den wir gefragt haben, ob er uns helfen könnte. Er kennt den Taxifahrer, hat er gesagt, der kommt schon wieder vorbei. Wenn er ihn sieht, sprechen ihn an. Was dem Täschchen drin sei. Ausweis, hat Isabel gesagt, Geld, ihr Bankkärtchen. Am wichtigsten sind ihre Ausweise. Wie viel Geld sie im Täschchen haben, hat der Polizist wissen. Etwa $100, hat Isabel gesagt. Dann soll sie lieber nichts sagen vom Geld, hat der Polizist gesagt, wenn sie ihre Ausweise wieder wollen. Hier sind übrigens noch sein Kärtchen. Da können sie gäng anrufen, auch in der Nacht, wenn sie etwas brauchen. Als wir zurück sind ins Hotel, ist der Arturo im Zimmer herumgerannt. Er hat das Licht vom Zimmer abgelöscht, den Fernseher abgestellt, das Licht im Badzimmer abgelöscht, das Wasser abgestellt, das Wasser angelassen, das Licht im Badzimmer angezündet, den Fernseher angelassen, das Licht im Zimmer angezündet und wieder von vorne. Ich muss Hunger haben, hat die Mutter von Isabel gesagt, nach dieser Reise. Obwohl bereits 10:30 war, sind wir raus. In einem Schnellimbiss in der Nähe vom Hotel, wo ich Pollo con Papas bestellt. Der Arturo war jetzt völlig überdreht. Er konnte kaum auf seinem Stuhl sitzen. Er ist auf den Tisch hochgeklettert und hat fremden Leuten Pollo con Papas nachgeschossen. Zum Glück sei das nicht mein Kind, habe ich gesagt. Mit so einem Kind will ich jetzt nichts zu tun haben. Ihr sei es auch nicht, hat Isabel gesagt. Mit so einem Kind habe ich nichts zu tun. Und dann haben wir beide ihre Mutter angeschaut. Der Onkel Sammy war ein paar Jahre älter. Er hatte ein Segelboot am Thunersee. Eine schwere Jolle aus Holz, die man halb Wasser ausschöpfen musste, bevor wir segeln konnten. Manchmal hat er mich mitgenommen zum Segeln. Wir haben zusammen Wasser ausgeschöpft. Aber einst beim Wasser ausschöpfen hat sich meine Armbanduhr gelöst und ist in die See gefallen. Auf meine Armbanduhr war ich stolz. Das war eine Taucheruhr, die man nie abziehen musste, nicht mal beim Duschen. Und als sie abtaucht ist, meine Uhr dort im See, hat der Sammy gesagt, weisst, das macht jetzt nichts. Die holen wir wieder. Du musst dir einfach die Stelle merken. Weil alle 25 Jahre wird der See sowieso abgelassen und putzen. Alle Seen in der Schweiz werden alle 25 Jahre abgelassen und putzen. Du kannst zu Fuss vom Erligen nach Gwatt und alles zusammensammeln, was du verloren hast. Was er schon alles verloren hat in diesem See, hat der Sammy gesagt, Fotoapparat, der Schlüssel vom Chalet zu Grindelwald, einmal sogar ein kleiner Aussenborder. Das sei ein Vermögen, das da auf dem Seegrund liegt, schon nur von ihm. Und ihn beruhigt nur, dass er das Zeug eines Tages alles wieder überkommt. Aber 25 Jahre, habe ich gesagt, weisst wie? Weisst wie alt ich denn bin? 36, bis dann habe ich sicher eine neue Uhr. Du musst Geduld haben, hat der Sammy gesagt und mich ganz streng angeschaut. Aber 3 Jahre später ist der Sammy gestorben. Und ich warte gerne noch vergeblich auf die Meldung, an dem und dem Tag wird der Thunersee geleert, es sei wieder so weit, sie müssen ihn putzen. Dann nehme ich einen Tag frei, dann gehe ich schon morgen früh zu Fuß vom Erligen nach Gwatt und sammle alles zusammen, meine Uhr und alles das Zeug, das der Sammy verloren hat, Fotoapparat, Schlüssel, Aussenborder. Weil die Stelle, die habe ich mir gemerkt. Am Sonntag sind wir im Zirkus. Der Arturo, rausgeputzt wie ein Prinz, ist zwischen Isabel und mir gesessen. Wenn ich mich überbeugt habe, für Isabel ein Münchi zu geben, hat der Arturo von Isabel auch ein Münchi wollen. Ich habe den Arturo gefragt, wie alt er sei. Er hat mit der rechten Hand 2 Finger in die Luft gestreckt. Mit der linken hat er es noch nicht können. Der Zirkus war eine Kunststoffarena. Eine Art Schwimmbecken auf Betonboden, in einer riesigen Sporthalle, die man nicht verdunkeln konnte. Das Publikum ist nur auf der einen Seite gesessen, auf einer überdimensionierten Tribüne, die für andere Anlässe gebaut wurde. Ein Zirkusorchester aus 3 Männern mit E-Gitarre, Schlagzeug und Synthesizer hat alte Hits gespielt. Die Töne haben sich in Hallen überschlagen, auf dem Programm sind Akrobatiknummern gestanden. Die immer gleichen Artisten sie sich gäng wieder hinter einem Vorhängchen anders anlegen für die nächste Nummer. Eine Nummer hat es gegeben mit einem Aff, der für eine Stange balanciert hat. Dann sind die Löhne gekommen. Die haben sich gegenseitig gehauen, sind umgekehrt und wieder aufgestanden und sich wieder gehauen. Der Arturo hat angefangen zu rennen. Er hat nicht gerne gelohnt, hat Isabelle ihre Mutter gesagt. Er hat ein Trauma. Weil er als kleines Kind musste zuschauen, wie der Raul die Isabelle geschlagen hat. Das stimmt überhaupt nicht, hat Isabelle gesagt. Ihre Mutter übertreibt wieder. Am Abend sind wir am Flughafen. Wir haben den Polizist gesucht, den wir gefunden haben. Er hat gesagt, er hat den Taxifahrer getroffen, aber er wüsste nichts vor der Tasche. Wir können ja mit ihm direkt reden, hat er gesagt. Er sei etwa eine halbe Stunde wieder da. Darum sind wir in einem Schnellimbiss, Capoyo und Papa essen. Der Arturo war ruhiger als am ersten Abend und hat sich von mir sogar La Papas gegeben. Sie können sich nicht vorstellen, dass ich der Vater sei, hat die Mutter von Isabelle gesagt. Wenn sie uns beide so sehen. Ich auch nicht, habe ich gesagt. Obwohl ich vorher den ganzen Nachmittag, als er im Zirkus auf dem Schoss gesessen ist, überzeugt war, dass der Arturo mein Kind ist. Aber jetzt schon wieder mit dem müsse ich anfangen, hat Isabelle gesagt. Aber nicht mal auf etwas anderem können reden. Sie ist aufgestanden auf das WC. Ihre Mutter hat erzählt, dass sie sich schon überlegt hat, auf Venezuela auszuwandern. Zusammen mit Isabelle und dem Arturo. Sie hat dort eine Cousine, die sie gegen wieder einlädt auf Venezuela. Für Isabelle sei das Leben zu Peru die Hölle. Für sie übrigens auch. Ihr Mann ist schon wieder ein anderer. Ein 18-Jähriger, das sei einfach lächerlich. Ein 53-jähriger dicker Mann mit einer 18-Jährigen. Aber sie will sich das nicht mehr antun, sie will die Scheidung. Nachher gehen sie auf Venezuela. Oder kommen zurück in die Schweiz. Aber noch gern beim Thema sei, hat Isabelle gesagt, wo sie vom WC zurückgekommen ist. Nein, habe ich gesagt, jetzt sind wir gerade zu Venezuela. Dann sind wir zurück am Flughafen. Der Taxifahrer war noch nicht da. Wir haben gewartet. Als er gekommen ist, hat der Polizist rausgewunken. Isabelle und ihre Mutter sind her. Ich habe den Arturo genommen, der mittlerweile eingeschlafen ist. Der Taxifahrer hat die Vorder- und Hintertüren von seinem Taxi auf und zugemacht, den Kofferraum. Die Mutter hat reingeschaut und Isabelle hat mit dem Polizist diskutiert. Schließlich ist sie wütend zurückgekommen. Das hat keinen Sinn, hat sie gesagt, die zwei haben etwas abgemacht. Wahrscheinlich haben sie das Geld geteilt. Der Polizist hat vorgeschlagen, dass sie Isabelle mit ihm zu Nacht essen können. Dann taucht das Kärtchen dann vielleicht plötzlich wieder auf. Der Taxifahrer hat sehr nervös gewirkt, hat Isabelle ihre Mutter gesagt. Siehst du, hat Isabelle gesagt, das ist Peru. Bei der Abzweigung hat die Claudine abbremset. Ob er zuerst ins Hotel will oder direkt essen. Also, wenn es kein grosser Umweg sei, würde er gerne ins Hotel die Sachen abladen, hat er den Grossvater gesagt. Aber er wüsste ja gar nicht, was sie mit ihm vorhat. Ein Umweg sei schon, hat Claudine gesagt, aber sie müssen ja nicht pünktlich sein. Es erwartet sie niemand. Sie haben einen Tisch reserviert, können ja anrufen, dass sie eine halbe Stunde später kommen. Eine halbe Stunde brauche ich nicht, hat der Grossvater gesagt. Schnell ins Hotel, rasieren, Sachen abladen, für das brauche ich keine halbe Stunde. Claudine hat die Ausfahrt genommen und Gas gegeben. Wenn man alt sei, hat er gesagt, sei es das Kleine, das ihm freut. Freude über die Sachen, die noch gerne funktionieren. Wenn man selber nicht mehr so ganz funktioniert, sei man froh, wenn die Welt um einen herum noch halbwegs funktioniert. Er hat früher ja alles elektronisch abgelehnt. Erst in den letzten Jahren hat er angefangen mit dem E-Banking. Das bargeldlose Leben ist schon etwas unverschämt Bequemes. Dass man auf Amerika können, ohne vorher müssen Geld gewechselt zu haben. Auf der anderen Seite geht das etwas beängstigend Irreales. Dass man zusammen essen kann in New York, tanzen und gar nicht merkt, dass man Geld ausgibt. Erst nachher, wenn man die Auszüge von der Bank zugeschickt bekommt, können wir es lesen. Aber was kümmern sie ihm denn, hat gerne Claudine gesagt, solange man noch Geld hat auf dem Konto. Und die Claudine hat gesehen, fahren. Die Claudine, die so an die Vivienne erinnert hat, die einzige Enkelin, hat gerne der Claudine gesagt, von ihm aus könnte man auch direkt essen. Er könnte nachher ins Hotel, er hat nicht viel Zeug, das könnte er im Auto lassen. Wenn es sie nicht stört, dass er nicht rasiert sei. Aber Claudine hat gelacht und gesagt im Gegenteil, sie gehen gerne unrasiert mit ihm essen. Bei der nächsten Abzweigung seien sie raus und zurückgefahren. Ohne Computer hätte ich nie einen, der Grossvater gesagt, ob sie sich das vorstellen können, dass es heute noch Menschen gäbe ohne Computer. Der grosse Unterschied zwischen dem Mensch und dem Computer sei, hat er gesagt, dass der Computer nicht vergessen könne. Der Computer tut alles speichern. Wir können es löschen, aber auch wenn wir es gelöscht haben, gäbe es eine Möglichkeit, es gelöscht wieder vorzuholen. Und zwar genau so, wie es war, wo man es löschen wollte. Das sei der Unterschied zum Mensch. Auch das Vergessnige können wir wieder vorholen, aber wenn wir das Vergessnige vorholen als Erinnerung, hat es sich verwandelt. Sei es nicht mehr das, was man alles sah, dann, wo man es gelöscht hat. Das sei die grosse Leistung des Menschen. Dass er gleichzeitig vergessen und erinnern kann. Dass er etwas anderes erinnert als das, was er vergessen hat. Wären wir nicht in der Lage zu vergessen, wie er, der Grossvater, gesagt, wären wir auch nicht in der Lage zu erinnern. Und dann wären wir keine Menschen, die können erzählen können. Der Computer hat nichts zu erzählen. Lodin hat angehalten, das Auto parkiert. Jetzt müssen sie noch 50 Meter laufen, hat sie gesagt. Da vorne allein darauf. Und dann sind sie auf einmal in einem Restaurant gesessen, wo er, der Grossvater, konnte schwören, dass er in diesem Restaurant schon mal gesehen hat. Vor langer Zeit mit der Wanda. Was gar nicht möglich sei. Weil die Wanda sei nie in New York gesehen und schon gar nicht mit ihm, dem Grossvater. Was er will essen, hat Claudine gefragt und ihm die Karte hergegeben. Wo er nicht verstanden hat, was jetzt was sei, hat Claudine gefragt, was sie esse. Und hat einfach das Gleiche bestellt. Und als sie fertig gegessen hatten, hat Claudine gefragt, ob er tanzt. Er hat viel getanzt, hat er gesagt. Er hat gut getanzt als junger Mann. Er sei in den Tanzkurs gegangen, lang bevor er seine Frau lernen konnte. Dort hat er eine in diesem Tanzkurs, an die Denker öppe noch. Er hat keine Ahnung, was aus dieser geworden sei. Sie war Tochter vom Coiffeur. Und er hat viel dafür gegeben, wenn er einmal mit der Tochter vom Coiffeur durfte tanzen. Aber die wollte nichts von ihm wissen. Dann hole ich sie das jetzt nachher, hat Claudine gesagt. Ihr Vater sei auch Coiffeur. Und dann sie ihm die Hand gegeben. Und dann sind sie über in die Tanzsaal und haben zusammen getanzt. Komisch sei nur, hat der Grossvater gesagt, wenn er heute über alles das nachdenkt, dass er nicht mehr wüsste, was für eine Sprache sie zusammen geredet haben. Die Claudine und er. Englisch auch kaum. Er kann kaum Englisch. Irgendwie habe ich das Gefühl, die haben Deutsch mit ihm geredet, die Claudine. Aber das könnte ja fast nicht sein. Eine Freundin von Vivienne in New York. Mit einem französischen Vornamen. Und irgendwie habe ich sie schon sehr an Vivienne erinnert. Irgendwie auch an seine verstorbene Frau. Ich habe einen Arzt gesucht, der Isabelle Marturo mir Blut abnimmt. Ich hatte Spritzen dabei aus der Schweiz, die mir der Hausarzt mitgegeben hat. Für dich, hat Isabelle gesagt, und die grossen Spritzen angeschaut, für dich und deine Eltern. Dann hat sie Marturo über den Kopf gestreichelt. Im Spital haben sie uns ins Labor geschickt, im Labor haben sie uns in ein anderes Labor geschickt. Der Laborant hat meine Spritzen genommen und skeptisch angeschaut. Der Arturo hat gerannt. Er hat gemerkt, seit wir im Spital sind, dass etwas nicht stimmt. Für dich und deine Eltern, hat Isabel gesagt. Dann hat der Laborant Arturo einen Schlauch um den Arm gebunden. Der Arturo hat geschrien, als würde er geschlachtet. Er würde seinem Vater sagen, hat er gesagt. Die Isabel musste lachen. Der Laborant hat eine kleinere Nadel genommen. Dann sind Isabel und ich an die Reihe gekommen. Der Laborant hat die Spritzen beschriftet, mit Namen und Ort und Datum. Und Unterschrift. Wenn man sich vorstellt, hat der Grossvater gesagt, von diesen x Millionen Spermien, die man so bildet im Leben, wie viele Nieten da drunter sind, wie viel unbrauchbares Gefotz, und dass man gar keinen Einfluss hat, wenn sich zufällig irgendeine Niete irgendwo in einer Gebärmutter einnistet und anfängt zu wachsen wie ein Tumor, sich ausdifferenziert in seiner ganzen Nietenhaftigkeit und schliesslich als gesundes Bübli auf die Welt kommt. Ein Weichei von Geburt an, wo man sich fragt, warum die Natur so etwas zulässt. Warum nicht vorher sämtliche Abwehrmechanismen in Gang gesetzt werden, um so etwas zu verhindern, in einen Abort umzuwandeln, der so oder so ist, mit dem Unterschied, dass die Sache im einen Fall nach 3 Monaten erledigt ist und im anderen 80 Jahre dauert. Wo sich seinerseits ergießt in ein Heer von Spermien, wo die Anzahl Treffer nochmal entsprechend geringer ist, um eine 10er oder 20er Potenz, bis nichts mehr übrig bleibt, wo der Name Spermium noch annähernd verdient mit entsprechenden Folgen, wenn sich das erbärmliche Gefotz einnistet in den Gebärmütter von erbärmlichen Schwiegertöchtern, die das ganze Klump ausbrüten. Und so etwas nennt man nachher Familie. Mit so etwas verbringt man Weihnachten und Ostern. Mit so etwas teilt man das Familiengrab. So etwas ist erbberechtigt. Die überzeichneten Karikaturen von ihm selber, der saufdünn abklatschte Ballung von schlechten Eigenschaften. Die Welt müsste mit ihm selber fertig sein. Auf dem Höhepunkt aufhören, wenn es am schönsten ist, gehen. Am nächsten Tag sind sie mich im Hotel abholen. Der Arturo ist bei einer Kollegin von der Mutter geblieben. Isabelle wollte mir Miraflores zeigen. Die reiche Gegend von Lima. Wir sind in einem Restaurant mehr essen und die Mutter hat gesagt, ich müsse mir das Haus, wo Isabelle wohnt, von innen vorstellen. Alle Zimmer münden gegeneinander, ohne Türen. Es gäbe keine Ecke, keinen toten Winkel, wo man sich mal einen Moment zurückziehen könnte. Ihr kommt das vor wie ein arabisches Harem, hat die Mutter gesagt. Das weiss er doch, hat Isabelle gesagt. Das ist doch nicht interessant. Wir sind hier nicht in Arabien, hat die Mutter gesagt. Alles müssen wir sich nicht bieten lassen. Isabelle hat angefangen zu rennen. Sie hält das alles zusammen nur aus wegen Arturo. Ohne Arturo wäre sie hier schon lange weg. Aber der Raul lehnt Arturo sowieso ab, hat die Mutter gesagt, weil er wüsste, dass er nicht von ihm sei. Und sie können den Raul nicht schmecken. Überall spielt er den charmanten Politiker, weil er wiedergewählt werden will. Und daheim sei er wie ein Teufel. Dabei dürfte er sich eigentlich gar nicht mehr aufstellen. Wenn er besoffen sei, der Raul, würde Isabelle schlagen. Und sie ihn schon gefragt, hat die Mutter gesagt, wie er das mit der Religion vereinbaren könne. Überall erzählt er herum, Isabelle habe Geliebten in der Schweiz, aber er lässt Isabelle nicht gehen, ändert bringt er sich um. Und er betreibt schwarze Magie. Mit der würde er Isabelle drohen. Ob sie an schwarze Magie glaubt, habe ich Isabelle gefragt. Aber sie hat den Kopf geschüttelt und gerannt. Der Raul würde sie schon lassen, hat sie gesagt, aber nicht mit dem Arturo zusammen. Ob sie geheiratet sind, habe ich gefragt. Und sie hat gesagt, ja, sie haben geheiratet vor anderthalb Jahren. Und sie wusste nicht, warum sie nicht mit mir gekommen, denn wo sie schwanger war. Den hätte sie ja noch können. Und sie denkt die ganze Zeit nur an Genf, hat Isabelle gesagt. Genf sei die schönste Zeit von ihrem ganzen Leben. Ob sie mir nicht geglaubt haben, habe ich gesagt, dass sie will, dass sie wiederkommen. Nein, hat Isabelle gesagt, sie hat mir nicht geglaubt. Aber ich habe ihr doch Geld mitgegeben für einen Flug, habe ich gesagt. Ja, ich habe ihr Geld mitgegeben, hat Isabelle gesagt, Geld, was sie nicht wollte. Und dann, als ich extra auf Peru war, habe ich gesagt, ob sie mir dann auch nicht geglaubt haben. Wenn ich jetzt das letzte Mal zu Peru war, hat Isabelle gesagt. Ich wüsste es nicht, habe ich gesagt, hang vom Bluttest ab. Gut, hat Isabelle gesagt, wenn der Bluttest positiv sei, kommen sie zurück in die Schweiz. Und wenn nicht, habe ich gefragt. Dann bleibt sie in Peru, hat Isabelle gesagt. Bis der Arturo älter sei. Und dann gehen sie später mit ihm und ihrer Mutter auf Venezuela. Als der Grossvater gestorben ist, hat sich ein Mitarbeiter vom Bundespräsident mit uns in Verbindung gesetzt. Ihnen sind gemeldet worden, hat sie gesagt, dass der Grossvater der letzte Offizier sei, der noch in Aktivdienst geleistet hatte. Aus diesem Grund würde gerne der Bundespräsident persönlich an der Beerdigung teilnehmen. Wir haben diskutiert in der Familie und gefunden, dass wir das eigentlich nicht wollen. Aber dass es dem Grossvater wahrscheinlich etwas bedeutet hat, darum haben wir zugesagt. Es sind Mails hin und her. Wir haben telefoniert. Ich bin schliesslich von Familien als Kontaktperson bestimmt worden, wo mit den Behörden Kontakt aufgenommen hat und die Informationen, die sie gebraucht haben, probiert hat zu geben. Wie viele Tage Aktivdienst der Grossvater geleistet hat, und er überall sei stationiert war, seine politische Tätigkeit als Grossrat und später Grossratspräsident. Weil der Bundespräsident persönlich anwesend sei bei dieser Beerdigung und weil die Beerdigung von öffentlichem Interesse sei, müssen, haben sie uns gesagt, eine Medienmitteilung raus. Ob ich da nicht einen Text entwerfen könnte, haben sie mich gefragt, was sie dann übernehmen könnten. Wir haben das in der Familie diskutiert und gefunden, dass wir das eigentlich nicht wollen. Es sind Mails hin und her, aber weil unserem Grossvater wahrscheinlich etwas bedeutet hat, haben wir eingewilligt, dass ausgewählte Medien eingeladen werden. Eine eigentliche Medienmitteilung haben wir verhindern. Wir haben unsere Beerdigung gewünscht im engsten Familienkreis. Der Grossvater hat nicht mehr viele Bekannte gehabt, aber auch eine Beerdigung im engsten Familienkreis muss minutiös geplant werden und braucht ein Drehbuch, wenn der Bundespräsident persönlich anwesend ist, haben sie uns gesagt. Wie wir auf den Friedhof kommen, in welcher Reihenfolge wir in die Friedhofskapelle reingehen, wer in der Kapelle hinter wem steht, wer wen redet, in welcher Reihenfolge wir wieder rausgehen. Wenn das Fernsehen anwesend ist, kommen wir nicht ohne Drehbuch aus. Am Schluss war gleich alles anders. Haben wir auf dem Friedhof mit dem Bundespräsidenten zusammen auf das Lokalfernsehen gewartet, das nicht gekommen ist. Nach einer halben Stunde hat der Bundespräsident gefragt, ob man dem Fernsehen nicht mal anrufen könnte. Das hat eine von seinen Mitarbeitern gemacht. Und erfahren, dass ein anderes Thema dazwischen gekommen sei, das wichtiger sei im Moment. Und dass sie darum kurzfristig haben müssen umdisponieren. Und weil auch die anderen Medien zwischenzeit abgesagt haben, es sei ihnen kurzfristig etwas dazwischen gekommen, haben wir jetzt endlich anfangen. Im engsten Familienkreis. Drei Wochen habe ich auf das Ergebnis gewartet. Der Hausarzt hat mir den Brief gezeigt, den er vom Institut für Rechtsmedizin bekommen hat. Aufgrund der Ergebnisse der DNA-Analyse kommt das Institut zu folgenden Schlussfolgerungen. Man hat mittels PCR-Technik 13 hochpolymorphe, voneinander unabhängig vererbte DNA-Merkmale untersucht. An 11 von diesen Merkmalen hat man keine Übereinstimmung zwischen dem vermuteten Vater und dem Kind können feststellen. An 2 Stellen gäbe es Übereinstimmungen, die aber rein zufällig seien. Aufgrund der fehlenden Übereinstimmung an 11 genetischen Merkmalen sei die Vaterschaft vom vermuteten Vater am untersuchten Kind auszuschliessen. Zuerst hat der Pfarrer geredet. Er hat den Grossvater noch kennengelernt und sich in den letzten Jahren öppe mit ihm unterhalten. Dann kam der Bundespräsident an die Reihe, ein grosser, schlanker Mann mit kurzen Haaren in einem schicken, schwarzen Anzug. Eine reige Rede vor sich, hat der Bundespräsident gesagt, als ihm das Amt vorbereitet hat. Es sei eine gute Rede, er habe sie vorhin noch kurz durchgelesen. Aber wenn er sagt, dass wir da mehr oder weniger im engsten Familienkreis seien, weil er es auch nicht so offiziell machen und lieber frei reden. Für das haben wir jetzt tagelang hin und her gemailt, habe ich gedacht. Es sei die Ironie vom Schicksal, hat der Bundespräsident gesagt, dass ausgerechnet er hier redet, für den letzten Offizier vor Aktivdienstgeneration die Ehre zu erweisen. Er als ehemaliger Dienstverweigerer und erster grüner Bundesrat. Es sei ein langer Weg gewesen, bis die Grünen im Bundesrat angekommen seien. Und ohne das Verdienste von dieser Aktivdienstgeneration zu schmälern, haben wir als Familie ja in erster Linie einen Menschen verloren und nicht einen Offizier. Ein Mensch, der uns nach und lieb gewesen sei. Und hat er das als Anlass genommen, der Bundespräsident über seinen eigenen Grossvater zu reden, und er viel bei ihm sei gewesen als Kind auf dem Bauernhof. Wie wichtig der Grossvater für ihn sei gewesen und für seinen späteren Weg in die Politik, weil er als Kind erfahren hat, was es geheissen hat, Bauer zu sein in der Schweiz, zu einer Zeit, wo der Bauer noch mehr sei gewesen als ein subventionierter Landschaftsgärtner. Und fertig hat Greca, der Bundespräsident, hat er gesagt, es tue ihm leid, er habe leider noch einen Termin und könne nicht bis zur Gräbt bleiben. Es sei ihm aber eine Ehre gewesen, unter uns dürfen zu sein. Und später an Gräbt haben alle nur über den Bundespräsidenten geredet, über dem seine Rede, dass man sich die eigentlich hätte können schenken. Und dass es dort platziert sei, an einer fremden Beerdigung vom eigenen Grossvater anfangen zu reden, der mit unserem Grossvater gar nichts zu tun hat. Die Jungen haben seinen Anzug noch cool gefunden und dass sie frei geredet haben. Aber die Eltern haben gefunden, nein, das ginge nicht. Das sei ein schlechter Stil. Wenigstens hat der Pfarrer gut geredet. Und auf einmal ist einer dahergekommen, der niemand kennt hat, von einem Radio. Er hat die Todesanzeige gesehen in der Zeitung und denkt, das sei doch der Wenger. Der mit dieser Modekette. Herr Mode Wenger. Die hat man kennt seiner Zeit. 7 Filialen im ganzen Kanton Bern. Ob ihm dazu vielleicht ein paar Fragen würde beantworten.
Das war der fünfte Teil der Sommerlesung «Unter uns». Der Guy Knetta hat aus seinem Roman gelesen, unterstützt vom Musiker Balz Nil. Ja, und damit ist die Sommerlesung hier in unserer Mundartsendung «Schnabelweit» abgeschlossen. Redaktion Markus Gasser, Sprachaufnahme Benjamin Stoll, Tontechnik Franz Baumann, Regie Buschi Luginbühl. Von dem Familienalbum «Unter uns» gibt es auch noch eine Bühnenfassung mit dem Guy Knetta zusammen mit seinem Hausquartett. Und von dieser Bühnenfassung gibt es eine Box mit 3 CDs. Sie können ein Ohr voll davon nehmen, wie das tönt, bei uns im Internet srf.ch/hörspiel. Da gibt es die Hörspielfassung zum Nachlesen. Und die CDs, die können Sie im SRF-Shop ebenfalls via Internet beziehen. SRF 1, 6 vor 10 Uhr. Hier kommen Chica Torpedo zusammen mit dem Polo Hofer und dem Rumpelstilzlied in einer Salsa-Version «Rösslispiel».
SRF 1 Musik aus der Schweiz.
schmissig, der Egon Egemann zusammen mit Querbeat. Nach der
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.